Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ja, und mein heutiger Gast, ein junger Mann, sitzt gerade vor mir und freut sich auf den Podcast, hat jetzt vor kurzem in Fulda die Premiere seines Kurzfilms gehabt, Doppelmord. Bei mir sitzt Sascha Loffel. Hallo Sascha.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr.
Sehr, sehr gerne. Ich habe gesagt, die Premiere war vor kurzem hier auch in Fulda. Wie war das für dich?
Das war total cool, auch aufregend. Wir haben im Kino 35 die Premiere gefeiert, da war im Rahmen vom Stadtfest Kurzfilmabende. Und da liefen auch noch ein paar andere Filme von mir und praktisch am Freitag um 20 Uhr, praktisch als Hauptding sozusagen, lief dann die Premiere.
Einen eigenen Film dann so im Kino zu sehen, das ist da sicherlich auch schon was Besonderes, oder?
Absolut. Also die anderen Filme, die ich sonst so mache, Musikvideos oder Kurzfilme, die laufen auch auf Kurzfilmfestivals. Das sind manchmal im Ausland, manchmal nur online. Und wenn dann aber wirklich Veranstaltungen sind, wo man dann die Reaktion wirklich sehen kann und auf der großen Leinwand, das ist schon immer toll, ja.
Kommst jetzt gerade aus München und da war Richtig. Dein Film tatsächlich auch nominiert.
Genau, das war eine besondere Ehre für mich, weil es war der 20. Kangaroo Award. Mhm. Also wie der Name schon sagt, den gibt es schon 20 Jahre. Und das ist halt wirklich eine schöne, tolle, große Veranstaltung im richtigen Kino, in einem großen Kino in München. Mhm. Und da war der Doppelmord tatsächlich nominiert in der Kategorie Kurzfilm Action Krimi. Leider haben wir tatsächlich nicht gewonnen, aber wie es ja auch bei den Oscars ist, die Nominierung ist echt schon was wert und es war ein richtig toller Abend und ja, war spannend.
Über den Abend und über den Film sprechen wir gleich nochmal, aber auch bei dir fangen wir ganz vorne an. Du bist ja kein gebürtiger Fulda, du bist in Karlsruhe geboren auch,
richtig.
Auch da aufgewachsen.
Ja.
Wie kam es dann, die Entscheidung nach Fulda irgendwann zu kommen?
Also ich wollte ja auf jeden Fall nach der Schule irgendwie beruflich irgendwas mit Film machen. Mhm. Und zuerst wollte ich eine Filmhochschule in Ludwigsburg, eigentlich 3D. Das hat sich dann aber tatsächlich irgendwie zerschlagen, bin nicht angenommen worden und letztendlich habe ich mich ja auch komplett davon losgelöst. Also das war tatsächlich über eine Bekannte von meinen Eltern, die hier im Unternehmen ist, wo ich gelernt habe und bis heute noch bin, die Mekom Filmproduktion ist das hier. Und da habe ich erstmal ein Praktikum hier gemacht und bin tatsächlich für die Ausbildung dann hier nach Fulda gekommen. Und seitdem bin ich tatsächlich hier.
Du machst da ja auch Filme.
Richtig.
Also dein Beruf ist Filmemacher, kann man das so sagen?
Ja, sag ich so.
Du hast aber bestimmt relativ früh schon, weil du wusstest ja, du willst ja gerne irgendwas mit Film machen, deine Liebe auch zum Film entdeckt. Weißt du noch, wann das war? Oder wie alt du da etwa warst? Oder?
Also ein ganz konkretes Ereignis kann ich eigentlich gar nicht nennen. Also es ist einfach tatsächlich immer schon da gewesen. Also als es dann die erste Video 8 Kamera war, dann halt mit Kumpels irgendwie, komm doch mal rüber, wir drehen irgendwas. Mhm. Also irgendein Mist gedreht, der natürlich weder ein Film noch sonst irgendwie anspruchsvoll war. Aber so hat sich das dann immer mehr irgendwie weiterentwickelt. Dann war es halt wirklich mal ein Kurzfilm, den natürlich niemand gesehen hat, außer wir und die Kumpels halt. Ja. Aber so hat sich das immer mehr hochgeschaukelt sozusagen.
Bei dir ging es schon von Anfang an nicht nur um das Film schauen, sondern tatsächlich auch um das Arbeiten mit dem Film, mit dem Handwerk Film.
Ja.
Du hast gesagt, du hast dich in Ludwigsburg beworben, aber dann kam Fulda und du hast dann aber auch hier dann deine Ausbildung quasi bei der Mekom gemacht.
Richtig. Also, weil ich ja eigentlich damals noch 3D-Animation machen wollte, da habe ich erstmal ein Praktikum in der Grafikabteilung damals gemacht, weil es da natürlich gab. Mhm. Dann habe ich natürlich gehofft aufs Studium, das hat nicht funktioniert. Und dann wurde aber tatsächlich in dem Jahr ganz frisch der Ausbildungsgang Mediengestalter Bild und Ton, der wurde da eingeführt. Und der Mediengestalter Bild und Ton ist praktisch so ein Rundumschlag, was das Filmemachen angeht. Also da hat man von Elektrotechnik, Übertragungstechnik bis die kreativen Sachen, bis die Film- und Tontechnischen Sachen, alles mit drin. Muss ich letztendlich dann hinterher so ein bisschen spezialisieren auf jeden Fall. Das habe ich durchlaufen. Und letztendlich bin ich hauptsächlich inzwischen in der Postproduktion. Das heißt, es ist alles, was so nach dem Dreh stattfindet. Schnitt, Ton, Effekte, Animation. Bin aber in den letzten Jahren immer mehr auch in die Konzeption und in die Regie gegangen. Also letztendlich das, was ich sowieso schon in meinen privaten Projekten gemacht habe. Und
Und wie sieht die Arbeit da so genau aus? Du machst wahrscheinlich Imagefilme, so Sachen, oder?
Genau, wir machen Imagefilme, wir machen sehr viel für die Autoindustrie oder Technik allgemein. Das sind teilweise technische Erklärfilme für Autokonzerne, die dann in die Werkstätten gehen in ganz Europa, wo zum Beispiel ich sage mal so ein bisschen Sendung mit der Maus für die Monteure, wo es wirklich heißt, okay, hier ist ein neuer Motor, der geht kaputt, so reparierst du ihn. Aber auch natürlich für Social Media irgendwelche Werbeproduktvideos und solches Zeug, genau.
Lass mir nochmal ein paar andere private Dinge nochmal zu sprechen kommen, die auch quasi in deiner Jugend auch stattgefunden haben oder später. Denn Film ist ja das eine, aber du bist ja auch jemand, der tatsächlich auch ja Bühnenerfahrung hat, also auch als Schauspieler warst du ja auch schon aktiv, auch schon sehr jung. Was waren das für Gruppen?
Das war eine Laienspielgruppe, also Karlsruhe ist ja im Badischen, das heißt, es war entsprechend absolut Hardcore-Badisch-Dialekt. Und das ist halt, ich sag mal so, der klassische Schwank in drei Akten haben wir da gespielt. Und ich war halt damals, oh Gott, jetzt vielleicht, was weiß ich, 14, 15, 16, da hat das angefangen. Und oft wurden dann halt tatsächlich kleine Rollen für mich mit eingearbeitet, weil halt üblicherweise geht es ja um irgendwelche Verwechslung, irgendjemand will irgendjemand heiraten und so. Das
Verwechslungsgemälde.
Genau. Und da war ich bestimmt 10 Jahre oder so und das war immer sehr schön.
Also auch Mundart-Theater
gesprochen. Absolut,
ja. Du redest ja jetzt relativ Hochdeutsch. Gibst du uns einen kleinen Einblick nochmal, wie das damals war? Wie du das
ja, ich kann ja gerne mal Badisch babbeln, aber ich weiß nicht, ob es jeder versteht. Ich habe mir das tatsächlich auch nicht abgewöhnt, dass ich einfach so komme.
Ja klar, wenn man dann auch nicht mehr so das Umfeld hat, mit dem man so spricht wahrscheinlich.
Ich glaube, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ein Dialekt ist ja nichts Böses.
Ja.
Aber ich sage so, wenn man dann wirklich in einen anderen Bereich kommt und einfach immer jemand sagt, wie spricht denn der? Ich glaube, irgendwann gewöhnt man sich es einfach automatisch ab.
Das kann sein. Aber nicht nur das Sprechen, nicht nur das Schauspielern war eines deiner Leidenschaften oder des Filmen in dem Fall. Stuntman, du warst der jüngste Stuntman Deutschlands. Das war mal ein Titel, den du hattest. Wie kommt man denn da zu Stunts? Ich habe auch mal einen kleinen Kurs gemacht über 2 Tage, aber bei dir war es ja intensiver.
Ja, das war sehr cool. Da war wieder natürlich, alles läuft irgendwie über Beziehungen. Ich fand halt Stunts immer richtig cool. Natürlich in irgendwelchen Filmen. Und dann sagt mein Bruder plötzlich, also ich habe noch einen älteren Bruder, sagt, ja, da frag doch mal den Marco, so halt ein Kumpel von dem, der geht in Ingolstadt auf so eine Schule. Und ich so, hä, was? Und Schule ist jetzt halt ein bisschen irreführend, das war ein Stunt-Team in Ingolstadt und die haben sozusagen ausgebildet. Das war auch ganz offiziell beim Arbeitsamt irgendwie dort gemeldet. Das war aber natürlich nicht irgendwie ein Kurs wie mit Berufsschule und so weiter. Man hat sich alle 2 Wochen oder alle 4 Wochen getroffen dort, da war das halt ein ganzes Wochenende. Und er wurde halt trainiert in der Sporthalle oder halt konkret auf irgendwelche Veranstaltungen. Oft waren das Live-Veranstaltungen oder auch 1, 2, 3 Mal hat sich wirklich ein Dreh ergeben. Und das war schon ziemlich cool.
Das glaube ich. Mein Traumberuf übrigens als Kind war auch mal Stuntman. Cool. Ich auch immer dachte, Stuntmänner, die können dann nebenher Kriminalfälle lösen, wie es Colt Sievers, wenn du die Serie noch kennst,
Colt-Fälle.
Das so wollte ich sein, ganz genau richtig. So.
Und das Auto haben.
Das Auto war super.
Also genau.
Das war ja so ein Monster-Truck-mäßig.
Ja, so
ein
genau.
Bisschen, so ein riesen Pickup-Teil. Das war so ein Pickup-Teil. Das war schon cool. Lass uns zurück zum Film kommen. Du hast gesagt, du hast schon sehr früh dann auch Filme gemacht, auch hier für die Schule und so weiter. Und auch eine Reihe von Kurzfilmen auch, bei denen ihr ja zum Beispiel gar nicht so richtig geschnitten habt. Ich habe irgendwie in den Unterlagen, in der Vorbereitung gelesen, das habt ihr anhand der Kamera quasi die Schnitte gemacht. Wie sah das aus? Wie sah da die Arbeit aus?
Sehr aufwendig und sehr viel Gefummel. Weil wir natürlich letztendlich, da war die damals noch die Videokamera, Video 8 Kamera oder Hi 8 dann, also die Zeiten noch vor DV, alles analog. Und dann gab es halt den VHS-Rekorder. Und klar, heute nimmt man so einen Rechner und schneidet halt irgendwie, aber damals war halt nicht irgendwie die Schnittstelle zu VHS und so weiter, zumindest konnte ich das halt damals noch nicht, weil das ganze technische Fachwissen halt noch gar nicht da war. Und dann haben wir halt was gedreht und wenn es halt nicht gut war, haben wir versucht zurückzuspulen und genau die Stelle in der Kamera wieder zu finden, was natürlich ein Chaos ist, weil das ja nie Frame genau irgendwie ist. Aber irgendwie hat es doch geklappt und es sind einigermaßen Filme rausgekommen.
Ja, die tatsächlich in deinem Freundes- und Bekanntenkreis Anklang gefunden haben, aber nicht nur da. Du hast schon mit einem dieser Kurzfilme auch schon einen Wettbewerb gewonnen. Wie habt ihr den irgendwie eingereicht oder wie hat das funktioniert?
Also der war tatsächlich dann auch schon auf den VHS-Rekorder
geschnitten.
Ja, genau. Ja, das war damals ein Wettbewerb von Sat.1. Ich bin halt auch ein riesen Trekkie, also Star Trek-Fan und da ging es halt um irgendwie Star Trek Science Fiction und so. Und da haben wir so ein kleines Ding gemacht mit so einer üblichen Story, sagen wir mal, irgendjemand, ein Fan halt von Star Trek, schläft ein und träumt und plötzlich kommt ein Klingone hinter ihm und dann gibt es einen kleinen Kampf und so weiter. Und da haben wir einen VHS-Videorekorder gewonnen. Das war, glaube ich, der 3. Preis.
Sehr cool. Danach gab es irgendwann schon das erste, ja, ich nenne Amateur-Großprojekt, kann man das sagen? Wenn Lampen zweimal leuchten. Was war das für ein Projekt und warum bezeichnest du es auch selber als Amateur-Großprojekt?
Ja, Amateur, weil es halt genau das Niveau ist. Es ist absoluter Trash. Aber das Witzige ist halt, ich manchmal übertreibt man ja. Und ich wollte halt einen richtigen Spielfilm machen. Und der ist letztendlich auch 70 Minuten lang gewesen. Wir haben tatsächlich über einen Zeitraum, man glaubt es nicht, über 7 Jahre tatsächlich gedreht. Mhm. Das war so die Zeit, ich war etwa 16 und wir wollten das halt in den großen Ferien drehen. Das ist natürlich überhaupt in die, voll in die Hose gegangen. Und so habe ich halt immer versucht, noch mehr Szenen rein und vielleicht haben wir 2 Jahre später dann manche Szenen mir gefallen. Dann habe ich das weggeschmissen, habe neu geschrieben. Mhm. Und die größte Arbeit ist natürlich, so viele Leute einfach auch zusammen und bei der Stange zu halten. Ja, ja, dann ist eine Darstellerin abgesprungen, dann habe ich die Szenen mit einer neuen nachgedreht. Aber ich bin trotzdem total stolz drauf, weil wir haben eigentlich echt einen riesen Aufwand auf die Beine gestellt. Wir haben tatsächlich damals schon im Ordnungsamt in Karlsruhe tatsächlich Genehmigung gehabt, in der Innenstadt von einem Pyrotechniker echt einen Tisch in die Luft sprengen zu lassen.
Das wollte ich gerade sagen, es gab Explosionen, ja, Unfälle, Schießereien,
richtig,
das in so einem Projekt.
Und das, also wir haben sogar im Landgericht gedreht. Ich meine, ich habe mich halt einfach damals doof gestellt, habe gesagt, schönen guten Tag, ich bin Jugendlicher, der irgendwie einen Film mit Freunden macht, können wir vielleicht da drehen. Und die witzigste Anekdote ist, ich habe tatsächlich auch eine Sache nach so einer Schießerei mit jemandem vom Krankenwagen abgeholt. Und ich habe gleich an 3 Rettungsdienste geschrieben, weil ich gedacht habe, das klappt eh nicht. Mhm. Letztendlich hatte ich 3 Zusagen und konnte mir sozusagen dann den schönsten Krankenwagen eigentlich aussuchen.
Ja. Ja, auch spannend, dass die alle da mitmachen. Einfach fragen. Fragen kostet ja nichts.
Ja, das habe ich, damals eigentlich sehr gelernt, ja.
Lass uns zum nächsten Werk kommen. Mhm. Das ist im Rahmen, ja, dein Prüffilm, kann man das sagen, im Rahmen deiner Ausbildung.
Genau.
Auch das hat ja auch einen gewissen kleinen Kultstatus auch irgendwie erlangt, ja.
Ja,
erzähl mal, was es genau ist, und ich finde auch das Konzept dahinter fantastisch.
Genau, also das war die Zeit, also 2001 habe ich die Ausbildung abgeschlossen und 99 kam mir The Matrix raus und auch total gehypt natürlich auch bei mir und die Effekte und so weiter. Und am Ende der Ausbildung muss man immer einen Abschlussfilm machen und den muss man halt auch fiktiv kalkulieren und so weiter. Und ich habe halt eine Matrix-Parodie gemacht und die heißt Die Maltrix und halt so wirklich wie Malen und der Trick. Und handelt halt von einem bösen Maltrickser, der auf seinem magischen Block irgendwelche Sachen malt. Und im Film malt er zum Beispiel eine Kiste, die dann vor einem Radfahrer auftaucht, der dann natürlich stürzt. Den Fahrradsturz habe ich dann natürlich auch selber gemacht.
Klar, als Stuntman.
Genau. Und eigentlich war der Film viel zu lang für die Richtlinien der Prüfung.
Ja.
Das heißt, ich habe dann hinterher sozusagen für mich die lange Version natürlich dann noch fertig gemacht. Ich ging dann so, ich glaube, 12 Minuten irgendwie. Habe dafür auch Musik komponiert. Hm. Und das Witzige ist, ich habe natürlich damals auch eine Website dazu gebaut, weil es sollte ja alles groß aussehen. Und letztendlich merke ich plötzlich, ich habe enorm Traffic auf der Website und weiß einfach nicht, warum. Hm. Und dann war das tatsächlich in der Bravo Screen Fun, also der Ableger für Computerspiele und so weiter von der Bravo. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt.
Ich glaube nicht mehr, auf jeden Fall in Printform.
In Printform, ja, genau. Und da hatten die tatsächlich, das haben die irgendwie gefunden und haben halt in einem kleinen Beitrag einfach den Link und dann gesagt, hier, lustige Matrix-Parodie. Und im nächsten, oder ich glaube ein Jahr später oder so, im nächsten Heft haben die DVDs beigelegt und haben mich dann nochmal gefragt, ob sie den ganzen Film dann auf DVD bringen können. Und da war tatsächlich mein Abschlussfilm letztendlich auf der Bravo Screen Fun DVD
drauf. Geil, das ist auch eine Auszeichnung auf jeden Fall. Sehr cool. Der nächste Film, Kreuzfahrt ins All, ist ja eher so eine Pseudo-Doku, was heutzutage ja tatsächlich auch total in ist.
Ja.
Da gibt es ja super viele Sachen in diesem Stil. Ja. Damals war das eher total selten. Wie kommt man auf so eine Idee?
Ich wollte tatsächlich einfach mal Genre ausprobieren. Mhm. Und ich wollte halt einfach eine sehr bieder erzählte Dokumentation machen. Beziehungsweise, es ist natürlich alles Satire, aber im Gewand einer biederen Dokumentation. Und Kreuzfahrt ins All, im Titel ist das Kreuz kursiv geschrieben, handelt davon, dass ein älteres Ehepaar Amateuraufnahmen macht und sieht, wie halt ein UFO angeblich gegens Kreuz am Dom stößt und es fällt runter. Mhm. Niemand glaubt den natürlich, aber diese Dokumentation, die Reportage will das sozusagen aufklären. Mhm. Und da habe ich halt so fiktive Passantenbefragungen, beziehungsweise die Passantenbefragung war echt, aber ich habe fiktive Zeugen natürlich und habe tatsächlich durfte ich ins Stadtarchiv alte Zeitungen dort filmen und da haben wir natürlich mit Effekten damals schon faktisch fiktive Zeitungsberichte, die halt beweisen, dass vor 40 Jahren, 1800 irgendwas war das schon mal und geht 25 Minuten, glaube ich, lang und ja, das war sozusagen die erste, der erste Versuch in der Dokumentarschiene.
2006 war das. War das. Und dieses Video, das du gerade angesprochen hast, es gibt ja auch dieses Snippet zu finden, wo das UFO tatsächlich den Dom trifft. Und das ist ja auch, das hat ja auch massig Klickzahlen,
habe ich gesehen. Ja, das hat tatsächlich, also nur das habe ich auf YouTube damals hochgeladen. Ja. Das hat inzwischen, ich glaube, 1,4 Millionen. Total schlechte Bewertungen oft, weil viele offenbar nicht gemerkt haben, ja, es ist ein Teil von einer Satire. Aber ich sag mal so, meine Fähigkeiten damals Spezialeffekte zu machen, sind natürlich auch nicht die von heute. Natürlich sieht das jetzt nicht aus wie Independence Day von damals. Aber ist ganz witzig.
Ja, das glaube ich 1,4. Auf deinem YouTube-Kanal auch zu finden?
Richtig.
Hast du da Werbung drauf vorgeschaltet? Dann hättest du jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen was verdienen können damit.
Möglicherweise.
Wer hätte das gewusst?
Aber nee, ja.
Ein paar Jahre später kam da RTL 2 auf dich zu. Ich weiß nicht, oder wie war da der Weg? Weil du hast tatsächlich auch für das Wissensmagazin Schau dich schlau auf RTL 2 zwei Filme produziert, glaube
ich. Genau. Das war auch über eine befreundete Regisseurin aus München, die ich wieder über meine Hauptarbeit sozusagen kannte. Die hat eine eigene Agentur. Und die haben lange Zeit die kompletten Sendungen produziert. Und das ist so ein bisschen wie Galileo, sag ich mal so. Es gibt halt irgendwie eine Rahmenhandlung und da gibt es so kleine Einspieler. Und da hat sie halt auch gesagt, auch auf Basis von meinen Kurzfilmen und so, die Art, wie ich schreibe und wie ich halt mit Humor umgehe, hat sie gesagt, ach, hast du nicht mal Lust, irgendwie so freiberuflich mal so einen Einspieler zu machen? Da habe ich gesagt, na klar, probiere ich. Und dann habe ich, genau, zwei Einspieler gemacht. Und in einem weiteren habe ich noch gespielt. Und ja, das war auch sehr, sehr spaßig. Und es ist tatsächlich auch, was mich sehr gefreut hat, bei der zuständigen Redakteurin sehr gut angekommen. Ich habe einen Beitrag gemacht über, also die Sendung ging um Spieß und Spießer und so weiter. Und ich habe halt die anderen Bedeutungen von Spieß und Spießer, also wirklich der Spießer, also dieser alte Herr und Spießer bei der Bundeswehr und so weiter. Die Wortherkunft habe ich so ein bisschen behandelt. Und die Redakteurin, sie hat mir dann eine E-Mail weitergeleitet. Ach, dieser Einspieler, da bin ich ja vor Lachen fast zum Stuhl gefallen. Hervorragend. Also es war echt eine totale Freude, dass der wirklich so gut ankam innerhalb der Sendung.
Weil wenn RTL 2 gesagt hätte, die Sendung gibt es weiter, würdest du das was weitermachen als solche Videos?
Ach. Das war tatsächlich damals gar nicht so fern. Ja. Weil die hatten halt dann gefragt, weil es ja immer unterschiedliche Leute sind, wer hat den gemacht? Mhm. Und es wäre ja interessant, wenn der vielleicht noch andere macht. Die Sache war tatsächlich, ich glaube, Schau dich schlau wurde dann relativ schnell auch wieder eingestellt. Mhm. Beziehungsweise, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, die Firma hat die dann einfach nicht mehr gemacht und dann gingen halt die Kontakte irgendwie verloren. Aber das wäre natürlich schon ein Highlight gewesen, wenn ich immer mal wieder alle paar Wochen oder Monate so ein Ding hätte machen können.
Schau dich schlau lief echt nur ganz kurz, glaube ich, auf RTL 2. Vielleicht hat RTL 2 gemerkt, dass sie gar nicht so viele schlaue Zuschauer haben. Also könnte bei RTL 2 möglicherweise sein. Lass ein bisschen springen. Weltknuddeltag war ein Werk von dir.
Richtig.
Aber ich möchte eins weitergehen. Gargalesis.
Der Killer.
Das lief auch auf Festivals.
Das ist tatsächlich im Rahmen eines Wettbewerbs entstanden. Und zwar in Deutschland gibt es auch den 99 Fire Films Award. Mhm. Der ist auch relativ etabliert. Und das Besondere bei dem ist halt, wie der Name schon beinhaltet, 99. Du hast 99 Stunden Zeit, um einen Film zu machen, der exakt 99 Sekunden geht. Also wirklich nicht 100 und nicht 92, 99. Und du kannst auch nicht irgendwie schummeln und vorproduzieren, weil du kriegst erst zu Beginn der 99 Stunden ein Thema gesagt. Mhm. Und auch irgendeine Sache, die im Film vorkommen muss. Also zum Beispiel bei uns war das Thema Put a Smile on Your Face. Mhm. Und die Zahl 500 musste irgendwie gesagt oder gezeigt werden. Und ich hatte schon immer dieses Wortspiel mit Killer im Sinn von Kitzeln und dem Killer, also dem Mörder im Kopf. Mhm. Und ich dachte, Killer, das ist doch witzig. Mhm. Und so ist auch Gargalesis der Titel entschieden, weil Gargalesis ist der medizinische Fachbegriff für eine sehr heftige Kitzelattacke. Es gibt Gargalesis und Knismesis.
Ja, ja.
Und ich dachte, Gargalesis klingt echt wie so ein alter Horror, Dracula-Pendant irgendwie.
Okay.
Und deswegen ist das so ein Ding im Film Noir-Style, schwarz-weiß und gruselig und mit so einer Voice-Over halt. Und der ist sehr gut angekommen und den habe ich dann also wir sind Platz 47 geworden von 1600 Einsendungen.
Okay.
Also jetzt weit weg davon von der Top 10 oder irgendwas, aber ich finde schon ziemlich weit vorne für die Einsendung.
Bei 1600 Einsendungen, definitiv, das ist ziemlich weit vorne.
Und dann habe ich das nach und nach halt auf Festivals eingereicht und der ist, also bis heute, bis dieses Jahr, also was heißt bis dieses Jahr, bis aktuell habe ich tatsächlich, glaube vor ein paar Wochen erst wieder Best Director gewonnen bei einem italienischen Kurzfilmfestival für diesen Film.
Der ist von 2012,
glaube ich. Der ist von 2012, ja. Also manche Festivals sind ja sehr streng, die nehmen wirklich nur Filme von diesem Jahr. Aber manche sagen, es ist egal, von wann der ist, wir wollen schöne Filme sehen. Mhm. Und die suche ich mir natürlich für die alten Projekte.
Du bist vorhin in mein Studio gekommen und hast da hinten an der Wand den Samson sitzen sehen, den ich als Puppe habe. Aber auch eine andere Puppe, die vielleicht auch gerade in den 90ern sehr populär war. Flat Eric, der hat jetzt in deinen nächsten Werken auch eine große Rolle gespielt.
Richtig. Ja, ich liebe einfach diese Flat Eric Puppe. Also der eine oder andere kennt sie ja mit Sicherheit noch aus der Jeans-Werbung. Das ist ja auch von Jim Henson, der auch die Muppets ja kreiert hat, gemacht. Und die sitzt halt bei mir zu Hause auf dem Sofa. Mhm. Und irgendwann dachte ich halt, entstanden ist es wirklich aus der blöden Idee, mit der Puppe Filme zu machen, weil halt viele von meinen Freunden die Puppe auch lieben. Mhm. Und da hatte mal jemand Geburtstag und dachte ich, ach komm, ich mach so einen 20-Sekünder mit Flat Eric. Bei mir heißt er halt der gelbe Erich. Ja, ja. Ich sage immer, er ist der deutsche Bruder von Flat Eric. Und das hat sich auch so ein bisschen verselbstständigt, bis es einfach losgelöst von irgendwelchen Geburtstagsgrüßen einfach wirkliche kleine Kurzfilme geworden sind. Wie er an Ostern zum Beispiel Ostereier sucht und wie er eine Joggerin belästigt, will ich jetzt nicht zu viel verraten, also es ist nichts Böses. Ja, ja. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen provokant. Und inzwischen gibt es, glaube ich, 7 oder 8 Filme sogar. Und 3 Stück sind tatsächlich auch im Vorprogramm von der Premiere jetzt von Doppelmord
gelaufen. Ach, witzig.
Und die kommen tatsächlich immer sehr gut an. Ja, das freut mich total. Die
gibt es auch auf deinem YouTube-Kanal zu sehen. Ich erinnere mich ja auch noch an das Musikvideo mit hier Mr. Oizo, dieses Flat Beat. Mr. Oizo, Quentin Dupuis ist ja auch ein bekannter Filmemacher. Auch der,
richtig.
Das wissen viele gar nicht, aber der hat auch fantastische Filme rausgebracht. Aber
das habe ich tatsächlich auch relativ spät erst habe ich das realisiert, dass er ja wirklich Regisseur ist auch.
Ja, genau. Das gerade, Rubber fand ich auch fantastisch. Ja. Mit diesem Reifen. Oder jetzt Wrong vor ein paar Jahren, auch ein fantastischer Film. Also richtig viele seltsame Filme. Die sind auch seltsam, die sind alle seltsam.
Ja.
Durch die Bank weg, auch ein cooler Filmemacher. Lass uns aber bei dir bleiben. Von den Filmen, von den Imagefilmen, alles, was du parallel gemacht hast, kam noch was hinzu jetzt. Und das hast du nicht nur einmal gemacht, sondern auch schon mehrmals. Musikvideos. Wie bist du denn dahin gekommen und was für Musikvideos hast du denn genau gemacht?
Also der Wunsch, Musikvideos zu machen, war jetzt insofern kein konkreter, sondern ich wollte da einfach irgendwelche Filme machen. Und natürlich ist ein Musikvideo insofern sehr, sehr dankbares Genre, sag ich mal. Man hat irgendwie eine Musik im Kopf, die man toll findet. Und natürlich, oder zumindest bei mir ist das so, die Bilder schießen halt einfach nur so ins Hirn. Und es gibt diverse Musikvideos, und zwar auch von einem befreundeten Musiker, der elektronische Musik macht, der ist auch aus Fulda, ist ein Kumpel auch von mir. Und dann habe ich irgendwann gesagt, boah, ich glaube, zu dem Lied würde ich mal gern ein Musikvideo machen. Das ist ein Instrumentalstück. Und da habe ich auch eine schöne Story draus gemacht, weil ich ihm halt die Genehmigung abgerungen habe, darf ich ein Musikvideo dazu machen? Und habe ihm aber nicht verraten, was ich mache. Das heißt, ich habe alles gemacht und geheim gehalten. Und erst bei der Premiere, die wir übrigens auch im alten Kino 35 im L14 gefeiert haben, hatte das zum ersten Mal gesehen. Ja. Und das ist auch so ein Film-Noir-Style. Und das habe ich dann im Nachhinein auch auf diversen Wettbewerben eingereicht. Und das ist das, wo ich auf demselben Kurzfilmfestival wie Gargalesis jetzt in Italien tatsächlich auch Best Director nochmal gewonnen habe. Ist auch Film Noir und es ist so ein Robo-Dance mit alten Mafia-Kostümen und Aufnahmen gemischt. Also ich fand das sehr reizvoll, praktisch diese alte filmische Art mit diesem sehr modernen elektronischen Klang zu mischen. Und offenbar kommt das ganz gut an.
Ja. Ja. Und gibt es wahrscheinlich kann man das nicht, kannst du das nicht beantworten, aber würdest du sagen, du hast einen Genre, einen Filmstil, den du am meisten magst, oder gibt es das gar nicht? Oder magst du gerade, dass im Film alles möglich ist?
Ich überlege gerade, aber ich glaube, ich könnte tatsächlich keins nennen, ja. Ich glaube, es ist wirklich diese Vielfalt, beziehungsweise was jedes Genre natürlich dann für Eigenschaften hat, die dann sehr reizvoll sind, sowohl vom Gucken, als auch natürlich als Filmemacher, ja.
Bevor wir zu Doppelmord kommen, gerne einen Film möchte ich noch ansprechen, der auch weder Musikvideo ist, noch Imagefilm, sondern so ein melancholischer Kurzfilm. Mhm. Und auch da kam auch das erste Mal Sascha Kurz schon quasi vor, der ja auch bei Doppelmord jetzt mitspielt. Mhm. Ich spreche von Abschied. Was ist das genau für ein Film? Der ist auch von 2016.
Genau, also Abschied ist mein erster Film, der tatsächlich mal traurig, melancholisch, nachdenklich ist. Ist tatsächlich damals aus einer entsprechenden Lebensphase entstanden, wo ich so nach einem Jahr oder irgendwie gemerkt habe, okay, vielleicht kann ich das doch irgendwie kanalisieren. Und das ist diese Stimmung, die ich praktisch da mit reingetragen habe. Das ist auch ein Film ohne Worte, geht 2,5 Minuten circa. Durften wir freundlicherweise im Kaisersaal vom Stadtschloss drehen, weil es ist einfach ein wunderschöner, weißer Saal. Und wir haben den praktisch als Trauerhalle so richtig mit aufgebahrtem Sarg und eine schöne Beerdigung sozusagen machen können. Er hat auch so ein bisschen einen skurrilen Twist, aber da hat mich halt einfach gereizt, tatsächlich in diesem Bereich mal was zu machen und dann halt auch noch ohne Worte und einfach diese getragene Stimmung irgendwie so zu so transportieren. Mhm. Und ich sag mal so, weil das ja, wenn es so pantomimisch ist, fast ohne Worte, natürlich auch ein bisschen anspruchsvoller ist, man will ja auch ordentlich Leute vor der Kamera haben. Und ich habe Sascha Kurz so kennengelernt und habe mich immer so wie sie gescheut zu fragen, weil ich meine, er ist professioneller Bühnendarsteller und ich dachte mir so, jo, was will er mit meinem Film, ne?
Ja, ja.
Und er hat sich aber, ich habe ja gelernt, Fragen kosten nichts, er hat sich eine total tolle Win-Win-Situation ergeben, weil ich habe einen total tollen Schauspieler bekommen und er hat bei all seiner Erfahrung aber noch nie vor der Kamera gestanden. Und so haben wir uns da super ergänzt und das hat ihm letztendlich total viel Spaß gemacht und der Film kam mal gut an und ist auf ein paar Wettbewerben, nicht so viel wie die lustigen Sachen, sag ich mal so, aber ich glaube, wir waren auf 3 Wettbewerben in der Official Selection. Mhm. Also das bedeutet, er ist im Programm gelaufen, aber hat nichts gewonnen.
Ja.
Und so hat sich das dann eigentlich ergeben, beim nächsten Projekt Doppelmord dann halt entsprechend auch wieder zu fragen, wie wär's, hast du Lust und so weiter und...
Ja, und er hat es wahrscheinlich dann sofort zugesagt.
Jo.
Und nicht nur er, sind ja auch noch andere Musical-Darsteller. Diesmal hast du auch wirklich komplett hier aus dem aktuellen Musical auch gecastet, oder?
Genau, richtig. Also die Larissa Windegger ist dabei.
Ja.
Die war zum Beispiel auch mit großen Rollen im Medikus und in der Päpstin. Mhm. Und der Thorsten Paul, der spielt einen Kommissar, der eine sehr schwere Ermittlung hat. Und ich glaube, er hat bis auf 2 Musicals einfach... Er war bei allen dabei, die bisher in Fulda stattgefunden haben. Und das heißt, wir haben im Prinzip den ganzen Musical-Cast.
Wie sieht da die Arbeit aus? Wann hat die Arbeit zu Doppelmord angefangen? Wie groß war dein Team? Wo habt ihr gedreht?
Also, vielleicht kurz erwähnt, es ist so ein bisschen ein Tatort, sag ich mal so, der aber natürlich wieder skurrile Twists nimmt.
Ja.
Und es spielt alles in einem Wohnhaus. Wir haben in Künzell gedreht. Und vor dem Haus. Also so, schon so eine Art Kammerspiel, also oder erweitertes Kammerspiel, sag ich mal so. Also die Entstehung ist ja meistens, dass ich irgendeinen Flusen im Kopf habe und dann irgendeine Idee habe, wie bei Gagalese zum Beispiel, das Wortspiel Killer. Und dann definiere, okay, in welches Genre will ich denn gehen, dann schreibe ich das Drehbuch. Und dann gehe ich ja erst an Leute und sage, wie sieht es denn aus? Und letztendlich haben wir tatsächlich schon 2018, glaube ich, gedreht. Haben uns einen ganzen Tag und eine ganze Nacht dort eingeschlossen. Ich glaube, wir haben letztendlich 23 Stunden gedreht und waren aber trotzdem nicht fertig.
Ja.
Dann hat das terminlich irgendwie nie gepasst. Dann haben wir ein Jahr später erst nachgedreht. Dann war halt sowieso Pause, Corona und so weiter.
Ja.
Letztendlich habe ich den Film dann schon 2020 irgendwie fertig gehabt, aber ich wollte halt irgendwie warten, so zumindest im Kino 35 schon irgendwie eine schöne, große Premiere feiern. Ja,
kann ich verstehen.
Und letztendlich hat sich das total toll ergeben, jetzt mit den Kurzfilmtagen halt und jetzt war es endlich soweit.
Ich konnte ja leider nicht kommen. Wie viele Leute arbeiten da mit an so einer Produktion?
Also ich habe es sehr gern, wenn das Team überschaubar ist.
Mhm.
Und wir waren tatsächlich zu 7 nur, also 3 Darsteller und inklusive mir halt 4 Leute in der Kamera. Also es war ein Kameramann, der sich auch ums Licht gekümmert hat und jemand für die Funkschärfe und jemand, der den Ton gemacht hat.
Kamera war ja Martin Friedrich, mit dem hast du auch schon länger auch und öfters zusammengearbeitet, wahrscheinlich auch ein längerer Weggefährte, den ich auch gut kenne aus Fuldaer Kreisen, irgendwie auch schon lange nicht mehr gesehen. Wo wohnt er eigentlich? Ist er noch in Fulda?
In Gießen.
In Gießen wohnt er mittlerweile, ja.
Der war gestern übrigens auch dabei, wo wir nach München gefahren sind.
Genau. Und das wäre der nächste Punkt. In München wart ihr bei, tatsächlich auch bei einem großen Festival und habt da euren Film auch da auch nochmal vorgestellt.
Richtig.
Wie war das?
Das war toll, weil ich sag mal so, wenn das Online-Festivals sind, ist das natürlich auch toll.
Ja.
Aber ich meine, das haben wir jetzt auch schon, ich meine, das ist ja auch klar. wenn wirklich da live Leute sitzen und es ist eine große Leinwand und es ist eine Gala und da ist eine Moderatorin vorne und die holt dich auf die Bühne, wenn du nominiert bist und so weiter, das hat schon nochmal ein ganz anderes Feeling. Und alle Nominierten sind natürlich eingeladen und wir waren dort und das ist wirklich ein super modernes Kino mit riesigem Sitzabstand, mit verstellbaren Sesseln, also wirklich toll. Und ja, wir waren nominiert und haben es leider nicht gewonnen.
Aber du hast ja zumindest auch Teile des Films auf der großen Leinwand sehen können. Das ist ja auch sicherlich auch ein schöner Moment dann für dich gewesen.
Sehr, also es gab so einen Zusammenschnitt für jede Kategorie sozusagen und da wurden halt so Ausschnitte nochmal gezeigt.
Oh. War toll, sehr schön. Und du bist jetzt glücklich auch zurück aus München und sitzt jetzt hier bei mir im Studio. Wie geht's weiter? Was planst du als nächstes? Du bist doch sicherlich jetzt schon in Planung für das nächste Projekt.
Ja, das nächste Projekt läuft schon seit einem
Jahr. Läuft sogar schon, naja, logisch.
Genau, also wir hatten tatsächlich noch eigentlich einen Kurzfilm reinschieben wollen, der aber jetzt halt Corona-bedingt einfach nie stattgefunden hat. Das wäre so ein richtig ganz kleiner Dialogfilm mit einem Paar, was wandern geht und sich eigentlich nur skurril zerstreitet. Und da hätte auch wieder der Thorsten Paul mitgespielt und die Michelle Tönnies, die ist auch in den Musicals immer dabei. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob ich das in absehbarer Zeit noch in Angriff nehme, weil ich eben vor einem Jahr schon angefangen habe, einen Dokumentarfilm zu drehen. Mhm. Und das ist wirklich ein Langfilm. Und zwar wollte ich irgendwas mit Sport schon die ganze Zeit mal machen. Und weil ich dachte, ja, Sport gibt automatisch irgendwie auch schöne Bilder. Und oft kennt man vielleicht nur Bilder von manchen Sportarten, aber noch gar nicht so richtig die Hintergründe. Und ich finde halt so Sachen wie CrossFit sehr interessant, weil man kennt die Leute, wie sie ihre komischen Klimmzüge machen und die Veranstaltungen und sagte, oh, das sieht irgendwie toll aus. Dann bin ich aber über das irgendwie aufs Bodybuilding gekommen, weil ich das auch irgendwie so eine ganz eigene Welt für sich finde. Und was natürlich auch reizvoll ist bei einem Dokumentarfilm, das ist halt auch ein Thema, was enorm polarisiert. Also mit jedem, dem ich mich unterhalte, ich finde sehr wenig Leute, die sagen, ach ja, Bodybuilding, da habe ich eigentlich jetzt keine besondere Meinung dazu. Oft ist es so, oh ja, das ist richtig cool, oder Igitt, wie sieht denn das aus? Und besonders reizvoll finde ich es halt, ich habe mich dann entschieden, eine Frau im Bodybuilding zu begleiten und habe tatsächlich es geschafft in der Wellnessklasse. Also es gibt ja verschiedene Klassen, ich sag mal so die Schwergewichtsklasse, das sind vielleicht die Sachen, die viele auch als Negativbeispiele kennen. Aber es gibt unten sozusagen die Bikini und Wellness und so weiter. Das ist schon deutlich muskulös, aber jetzt nicht riesig, sag ich mal so. Und sie ist tatsächlich deutsche Meisterin in der Wellnessklasse. Und ich habe da versucht, Kontakt aufzunehmen. Und sie war natürlich im ersten Moment skeptisch, weil die bekommen halt auch unseriöse Anfragen von Fotografen und so weiter oder sonst irgendwas. Und ich habe ihr dann aber sozusagen mein mehrseitiges Konzept einfach schon hingeschickt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da hat sie auch wirklich wörtlich geschrieben, boah, das hat mich irgendwie umgehauen, wie viele Gedanken ich mir schon im Vorfeld gemacht habe. Und da hat sie zugesagt und sie wohnt in der Nähe von Stuttgart. Jetzt habe ich seit einem Jahr schon mehrfach sie besucht und habe sie beim Training. Und was ihr vielen nicht bewusst ist, dieser ganze Lebenseinstellung, der ganze Alltag ist ja darauf ausgerichtet. Die machen ja nach Plan ihr Essen. Wir kochen alles vor, die haben ihren Coach, mit dem die alles abstimmen. Die gehen einmal die Woche oder jeden Tag auf die Waage. Dann machen die Fotos einfach morgens in der Unterwäsche oder im Bikini, schicken das dem, dass der vielleicht in die Ernährung eingreifen kann und so. Das ist extrem interessant. Und ich war auf zwei Wettkämpfen tatsächlich dabei. Also da so hinter die Kulissen zu gucken.
Also durftest du sogar hinter die Kulissen?
Ja. Ich hatte tatsächlich also beim Wettkampf in Luxemburg und später bei der deutschen Meisterschaft, wo sie auch wirklich, wo ich gedreht habe, deutsche Meisterin geworden ist, was natürlich super ist, die ist in Wiesloch. Und man kennt vielleicht ein paar Bilder von der Bühne mit der dunklen Farbe, die hier aufgetragen ist, aber Backstage ist, was für mich besonders war, oft totales Chaos. Das sind ja oft so Kongresszentren, da ist halt ein großer Saal. Das sind halt hunderte Athleten, jeder hat sein Zeug auf dem Boden, manche malen sich noch halbnackt an, manche pumpen sich halt noch irgendwie mit Gewichten oder irgendwas auf, manche schlafen da mit Kopfhörer und das war extrem spannend zu sehen und natürlich gibt es Interviewsequenzen, klar, ist ein Dokumentarfilm und da habe ich halt auch so Sachen gefragt, ist dieses Chaos hinter der Bühne nicht einfach eine denkbar ungünstige Umgebung, um sich auf einen Wettkampf vorzubereiten? Und dann meinte sie nur so, ach, das war eigentlich noch ganz geregelt dort, ne? Und vielleicht ein Satz noch. Ich begleite nicht nur sie, sondern auch ihren Lebensgefährten, der auch professioneller Bodybuilder ist. Und die haben sich tatsächlich auf dem Wettkampf kennengelernt und leben jetzt auch zusammen. Also letztendlich ist schon fast so eine Love Story in der Dokumentation noch drin, aber sie ist wirklich echt.
War das leicht, die beiden zu finden dann? Dass sie gesagt haben, okay, das ist spannend, weil gerade in dieser Szene ist es ja auch nicht gebräuchlich, dass man da von einem Kamerateam begleitet wird.
Also ja und nein. Ich habe tatsächlich, also Instagram ist inzwischen meine große Casting-Plattform. Und ich habe einfach mehrere Leute angeschrieben. Von manchen Leuten habe ich einfach überhaupt keine Info gekriegt. Und sie hat mir tatsächlich bei der zweiten Anfrage auch erst zurückgeschrieben. Und wie gesagt, als ich sie überzeugen konnte, dass ich das wirklich mit Herzblut und vor allem auch professionell einfach machen will, da hat sie eigentlich auch sofort zugesagt. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich auf den Wettkämpfen gemerkt, dort ist ja einfach niemand kamerascheu. Mhm. Ich meine, die Leute sind dort, um ihren Körper zu präsentieren. Mhm. Und ich hab tatsächlich so ein bisschen Hemmung gehabt, weil ich mache bei meinen Kurzfilmen üblicherweise nicht selbst Kamera, habe aber dort selber Kamera gemacht. Und ich bin jetzt auch nicht so die Rampensau, die sich halt mit der Kamera so voll in den Weg stellt, einfach um ein gutes Bild zu kriegen. Und ich habe aber total schnell gemerkt, eben, da ist niemand kamerascheu. Die freuen sich über jeden Schnipsel. Also ich habe auch dann über Instagram halt, man kann ja über den Nummern die Leute einfach identifizieren. Ja. Und die haben ja im Prinzip alle Instagram. Habe auch, wenn ich halt jemand drauf hatte, denen noch so ein paar Häppchen, was ich einfach mitgeräbert geschickt. Und die sind alle super dankbar. Und das ist wirklich eine so tolle Atmosphäre auf diesen Wettkämpfen. Also von der Seite war es dann gar nicht schwer, an irgendwelche tollen Bilder zu kommen. Und letztendlich habe ich ja auch total meine Scheu verloren, bin teilweise hinter den Athleten noch ein paar Meter mit auf die Bühne gelaufen. Und das war super. Also eine ganz tolle Erfahrung einfach auch.
Wie lange wird es noch dauern, bis der Film fertig ist? Kannst du das grob einordnen?
Lang.
Ja.
Also
das ist eine grobe Einordnung auf jeden Fall.
Also sie studiert parallel ja auch noch Medizin, weil will es nicht glauben. Ja. Also ich weiß nicht, wie sie das alles unter einen Hut bekommt. Und jetzt ist erstmal so ein bisschen Pause und wir werden im Spätjahr aber noch ein bisschen drehen. Und ich sag mal so, es liegt natürlich in der Natur des Dokumentarfilms, dass ich einen groben Plan habe, aber ich werde natürlich dann das Drehbuch in Anführungsstrichen nachträglich nach dem richten, was wir natürlich auch in Inhalten haben. Und das heißt, ich gehe davon aus, dass wir bis Ende des Jahres immer noch mal wieder drehen werden, aber ich kann mir vorstellen, dass ich bestimmt noch ein Jahr oder zwei daran schneide, weil ich habe natürlich allein auf dem Wettkampf in Luxemburg habe ich 6 Stunden reines Drehmaterial. Und das muss natürlich gesichtet und dann natürlich in den Rahmen gebracht werden. Und da ich das ja neben meiner hauptberuflichen Tätigkeit mache, bin ich da ja auch nicht 5 Tage die Woche dran.
Ja, ist spannend. Aber das ist eine spannende Arbeit und scheint ja auch gerade, wieder, weil es wieder was anderes ist, auch nochmal enorm Spaß zu machen. Ja. Sehr schön. Wie kann man dir folgen? Wo kann man dich erreichen? Wo kann man deine Werke sehen?
Also ich habe die tatsächlich, letztendlich landen die alle auf YouTube. Parallel werden sie natürlich bei den Wettbewerben verteilt, aber letztendlich ist da keins irgendwie geheim oder muss gekauft werden oder sonst was. Ich bin auf Instagram unter meinem Namen, Sascha Loffel, L-O-F-F-L, da wird gerne ein E reingeschummelt. Und da werde ich immer mal so auf dem Laufenden halten und auch von Dokumentarfilmen zum Beispiel immer so kleine Minutenschnipsel oder so immer mal hochladen.
Ja, vielen Dank, Sascha, dass du die Zeit genommen hast. Ein spannender Podcast, interessanter Podcast geht zu Ende. Ich habe ja von dem Film erfahren und wusste sofort, ja, das ist bestimmt auch ein interessanter Gast. Aber was du auch schon alles gemacht hast, super spannend. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Das freut mich. Ich bedanke mich.
Jeder Gast hier bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Musikliste bei Spotify aussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht und warum?
Ich habe mir aus aktuellem Anlass von, ich glaube 1983 ist das, aus Beverly Hills Cop mit Eddie Murphy, das Axel F. Thema ausgesucht.
Da bin ich auf den aktuellen Aspekt jetzt gespannt.
Richtig, weil bei dem Wettbewerb, bei dem Kangaroo Award, wo ich jetzt in München war, in der Jury sitzt Harold Faltermeier.
Ach.
Der ist vielleicht manchen nicht vom Namen ein Begriff, aber der hat dieses Axel F. Theme komponiert. Der hat zum Beispiel auch für Top Gun, also für den originalen Top Gun, einen Score komponiert. Und diese Hymne von Top Gun ist ja jetzt im aktuellen Top Gun nahezu unverändert übernommen worden. Und der war dort und ich konnte auch ein Foto mit ihm zusammen machen und das war total toll. Und da war so eine kleine Band, die halt, das war in München, so ein bisschen bayerisch angehaucht, so ein bisschen Freestyle gemacht hat. Und die haben dann halt auch mit Tuba und Trompete und Akkordeon das Axel F.-Thema gespielt. Toll. Und das war total schön zu sehen, weil er dann so aufmerksam geworden ist und sich zu denen gesetzt hat. Also war wirklich schön. Und deswegen XLF.
Ja, perfekt. Kommt in die Playliste, ist jetzt schon drauf. Ja, und damit sind wir tatsächlich jetzt am Ende angekommen. Ein interessanter Podcast geht's zu Ende. Es hat super Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank nochmal. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich von den Hörern verabschieden.
Also ich möchte mich bei dir auf jeden Fall nur bedanken für die Einladung. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Für mich ist es tatsächlich immer so eine Überwindung, ein bisschen darüber zu sprechen, weil ich natürlich gerne die Filme eigentlich als Regisseur so aus dem Hintergrund heraus mache. Ja, ja. Aber toll, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.